Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das Buch Jona. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Wenn die Gnade am Werk ist, dann können wir nur staunen über die Gnade und was sie vermag. 1739 schrieb Jonathan Edwards, wir kennen ihn sehr gut, einen Brief an George Whitefield, den kennen wir auch sehr gut. Er war Engländer, Brite. Und Edwards lud Whitefield ein, im kommenden Sommer, also 1740, auch nach Northampton zu kommen, um dort zu predigen. Es hatte sich rumgesprochen, dass Whitefield ein begnadeter Prediger war und das Evangelium liebte. Und Edwards, er schrieb in diesem Brief an Whitefield, wo er bat, dass er kommen sollte, und beschreibt ihre Lage wie folgt. Er sagt, wir, die wir in einem Land wohnen, das sich durch geistliche Erleuchtung auszeichnete, und die wir lange das Evangelium genossen haben, beziehungsweise ihm verbunden waren, haben es verachtet. Wir sind, wie ich fürchte, mehr verhärtet als die meisten Bewohner der anderen Orte, wo sie bisher gepredigt haben. Nun, was dann folgt im nächsten Jahr, im nächsten Sommer, wird auch als die große Erweckung bezeichnet. Von 1740 bis ungefähr 1760, es waren ganze 20 Jahre, wo große Landstriche in den USA, in England, auf der anderen Seite der Welthalbkugel, in Neuseeland, wirklich mit dem Evangelium erreicht wurden und zum Glauben kamen, überall auf der Welt. Und es heißt, dass Gemeinden, die zu Anfang des Jahres von Gleichgültigkeit geprägt und geistlich ausgedörrt waren, sie wurden in diesem Jahr bis Jahresende verwandelt. Es heißt, an Orten, an denen es für niemand üblich war, sich durch Predigten in innere Unruhe versetzen zu lassen, da sahen die Menschen, wie sich die Hölle vor ihnen öffnete und sie kurz davor standen, hineinzufallen. Edwards, er beschreibt in einem Brief an zwei Pastoren aus Boston, die Jugend des Ortes wurde von Zecherei, vom Fluchen, von gottlosem Geschwätz, leichtfertiger Unterhaltung und anstößigen Liedern befreit. Und dann fährt er fort und beschreibt, was alles geschah. Er sagt, allerorts hörte man Glaubensgespräche, besonders unter den jungen Leuten. Alles, was unter ihnen nicht taugte und bedenklich war, wurde aufgegeben. Dabei geschah es häufig, dass Menschen wegen des Heils ihrer Seele den Pastor aufsuchten. Und Gott gebrauchte Whitefield auf besondere Weise. Es wird gesagt, dass während die Bergarbeiter ihm zuhörten, da zogen die Tränen weiße Furchen über ihre rußgeschwärzten Wangen. Viele, sehr viele erfuhren, wie der Geist sie zog und wie sie von Sünde überführt wurde. Ein Bauer, er berichtet, er war auf dem Acker, als plötzlich zwischen 8 und 9 Uhr morgens ein Bote vorbeikam und sagte, Mr. Whitefield wird heute Morgen um 10 Uhr in Middletown predigen. Der Bauer, er schrieb, ich war gerade auf meinem Acker bei der Arbeit, sofort ließ ich mein Werkzeug fallen, das ich in der Hand hatte, und rannte heim, stürmte ins Haus und sagte meiner Frau, sie solle sich schnell fertig machen, um nach Middletown zu kommen. Und dann auf dem Weg dorthin, es waren ungefähr 20 Kilometer, kommen sie auch an der Anhöhe an und sie sehen eine riesige Staubwolke mit Pferden und Reitern. Und die Pferde, die waren schweißnass, weil offensichtlich sie nicht die einzigen waren, die es eilig hatten, zu dieser Versammlung zu kommen, wo dann etwa 3.000 oder 4.000 Leute versammelt waren. Und dieser Bauer, er sagt, auf dem ganzen Weg von fast 20 Kilometern sah ich niemanden bei der Arbeit auf den Feldern. Es schien, als wären alle fortgeeilt. Der gesamte Platz und die Flussufer waren schwarz vor Menschen und Pferden. Und dann berichtet Edwards in seinen Berichten über einige Gemeinden und er schreibt dort, in Hartford wurden 1741 27 Gläubige der Gemeinde hinzugetan, in North Stonington 104, 16 in der Old South Church in Boston und 102 Menschen in 12 Monaten in der New North Church in der gleichen Stadt. So unfassbar, was begann und sich über mehrere Jahre ausbreitete. Wenn die Gnade am Werk ist, dann können wir nur staunen über die Gnade Gottes. Und offensichtlich, was so faszinierend ist, ist, offensichtlich ist eine Dunkelheit in der Gesellschaft und eine Dürre in den Gemeinden kein Hindernis für die Gnade Gottes. Was für eine Hoffnung, auch in unserer Zeit. Nun, wir können Erweckung nicht forcieren. Wir können Gnade nicht lenken, weil Gnade ist Gnade. Der Geist weht, wo er will. Und dennoch werden wir aufgefordert, in der Gnade zu wachsen. Wir wollen staunen über die Gnade und sehen, wie die Gnade wirkt. Heute kommen wir ins dritte Kapitel von Jona. Und wie die letzten beiden Kapitel und wie auch das letzte, ist jedes Kapitel von Jona atemberaubend. Und in diesem Kapitel werden wir die Gnade Gottes am Werk sehen. Nun, dieses Kapitel 3, man könnte sagen, es ist ein Feuerwerk der Gnade Gottes. Und zwar sehen wir, dass in diesem dritten Kapitel die Gnade am Werk ist im Botschafter, in Jona. Nun, es war die Gnade, die sich Jona in den Weg stellt. Es war die Gnade, die Jona wiederherstellte und ihn zurücksendet. Und es war die Gnade, die ihn in einem gereinigten Gefäß wieder zurückschickt. Wir sehen heute, dass die Gnade am Werk ist, in der Botschaft und durch die Botschaft. Und wir sehen, dass die Gnade am Werk ist auf dem Missionsfeld, bei den Empfängern. Es ist die Gnade Gottes, die die Menschen von Ninive rettet. Und das ist auch die Gliederung. Die Gnade Gottes am Werk. Erstens in dem Botschafter, zweitens in der Botschaft und drittens auf dem Missionsfeld. Nun, wir werden heute nur die ersten vier Verse anschauen. Wir schaffen es nicht, das ganze Kapitel zu gehen, aber wir werden das ganze Kapitel lesen. Und in diesen ersten vier Versen sehen wir die Vorbereitung der größten Erweckung des Alten Testaments. Die Vorbereitung der größten Erweckung des Alten Testaments. Dieses Kapitel, Jona 3, ist ein Beispiel davon, was es bedeutet, wenn Gott Erweckung schenkt. Nun, wir werden heute sehen, dass dies nicht nur, was in Jona 3 geschieht, es ist nicht nur ein Rinnsal der Gnade, sondern man könnte sagen, es ist ein ganzer Niagara-Fall der Gnade Gottes zu finden in diesem Kapitel. Und ich möchte, wenn wir durch dieses Kapitel hindurchgehen, dass du und ich, dass wir beide staunen über die Gnade Gottes. Ich möchte, dass wir verstehen, wie die Gnade Gottes wirkt und wie wir schlussendlich wachsen in der Gnade Gottes. Nun, wir stehen in der Gefahr, wie das Volk Israel, dass wir uns an die Gnade gewöhnen. Und wir könnten dazu kommen, dass wir Gnade als eine Selbstverständlichkeit ansehen, so wie den Sauerstoff, der immer da ist. Als könnten wir vielleicht sogar darüber entscheiden, wer, wann, wie viel Gnade bekommt oder nicht bekommt. Nun lasst uns Jona Kapitel 3 lesen. Beziehungsweise ich fange Kapitel 2, Vers 11 an.
Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Flop. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das in seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Nun, in den letzten beiden Predigten über Jona 2 haben wir gesehen, dass Jona auf Gottes liebevolle Korrekturmaßnahmen trifft. Und diese bewirken schlussendlich, dass Jona umkehrt. Jona tut endlich Buße, wenn auch im Bauch des Fisches. 3 Tage war er dort und er wird schlussendlich ausgespuckt. Und dann heißt es, Jona 3, Vers 1, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige. Ja, dieser Vers ist fast identisch zu den ersten beiden Versen in Kapitel 1, Vers 1 und 2. Auch hier in Kapitel 3 sehen wir 3 Befehle. Und Gott sagt: Steh auf, gehe, verkündige oder proklamiere, predige. Und in gewissem Sinne ist Jona hier in Kapitel 3 nicht viel weiter. Er ist genau dort, wo er angefangen hatte. Mit einer Ausnahme, dass sein Umweg im Ungehorsam, der hat ihn ziemlich viel gekostet. Man könnte sagen, er ist wie der verlorene Sohn bei den Schweinen gelandet. Aber ob die Schweine schlimmer sind wie im Bauch des Fisches, nun, das kann Jona beantworten, das wissen wir nicht. Aber er ist tief gelandet. All sein Gepäck, all sein Besitz, all seine Habe, mit der er sich auf 3 Jahre Abwesenheit vorbereitet hat, oder vielleicht sogar noch länger, die war dahin. Es war entweder noch auf dem Schiff geblieben oder irgendwo auf dem Grund des Meeres von den Wellen hinuntergespült. Er hatte vermutlich, als er gerade herausgebrochen wurde, herausgewürgt wurde, er hatte vermutlich nichts, absolut nichts, bis auf die Kleidung, die er noch trug. Und es sieht so aus, dass Gott genau dort beginnt, wo Jona die falsche Ausfahrt genommen hat. In anderen Worten sagt er zu Jona: Jona, du hast die Prüfung nicht bestanden, wir wiederholen sie noch einmal. Und da ist die Gnade am Werk. Die Gnade, sie geht ihm nach. Die Gnade, sie stellt sich ihm in den Weg. Und die Gnade holt ihn zurück. Und Gott gibt Jona eine zweite Chance. Nun, Gott hätte ihn sterben lassen können, einen anderen Propheten nehmen können. Aber Gott will sein angefangenes Werk auch mit Jona zu Ende bringen. Nun, wenn Gott Gnade schenkt, auch in deinem Leben, wenn Gott eine zweite Chance schenkt, dann nimm sie dankbar an. Aber setze sie nicht als ein Grundrecht voraus, weil wir haben kein Recht auf Gnade. Gott muss dem Menschen keine zweite Chance geben. Es gibt so viele Beispiele im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wo Gott richtet, ohne eine zweite Chance zu geben. Denkt einmal an Esau. Er leugnet sein Erstgeburtsrecht und es ist dahin. Denkt an Nadab und Abihu, die zwei Söhne Levis. Sie brachten fremdes Feuer dar. Sie waren angesehene Leiter in Israel und sie starben an Ort und Stelle. Sie erhielten keine zweite Chance. Denkt an Achan, der den babylonischen Mantel gestohlen hat, ein bisschen Silber und ein bisschen Gold. Und er wurde gesteinigt mit seiner ganzen Familie. Er erhielt keine zweite Chance. Denkt an Usa, der mit guten Absichten die Bundeslade festhalten wollte, als sie drohte herunterzufallen. Er erhielt keine zweite Chance. Denken wir an Ananias und Sapphira. Gibt Grund zu der Annahme, dass sie gerettet sind. Sie erhielten keine zweite Chance. Das heißt, wir sehen, dass Gott gerecht ist, wenn er keine zweite Chance gibt. Und er ist gerecht, wenn er eine gibt. Wenn Gott gnädig ist, dann lasst uns ihm dafür danken. Lasst uns ihn loben, dass wir eine weitere Gelegenheit haben, seinen Willen zu tun. Wir dürfen Gnade nicht als gegeben voraussetzen. Gnade bleibt Gnade. Wir haben sie nicht verdient. Nun, wenn du auf einem Ungehorsamskurs bist, dann warte nicht, sondern kehre um. Wir haben es schon gehört in den Predigten, in den vorangehenden Predigten. Bei Gott ist es nicht so wie auf der Autobahn. Hast du die richtige Abfahrt verpasst, dann musst du ewig lang warten. Manchmal sind es 10, manchmal sogar 20 Minuten, bis eine Ausfahrt kommt und du endlich umkehren kannst. Nein, bei Gott nicht. Bei Gott hast du heute, hier und jetzt, kannst du umkehren. Und du bist kein Geisterfahrer. Warte nicht, sondern kehre um, wenn du auf dem Ungehorsamskurs bist. Und diese Gnade, diese Barmherzigkeit Gottes erfährt Jona am eigenen Leib. Es ist die Gnade Gottes, die auch Jona erschienen ist. Heilbringend auch für Jona. Und diese Gnade hat auch Jona in Zucht genommen und zur Umkehr geführt. Das tut die Gnade überall. Nun, vielleicht, wir haben immer wieder, sind wir drüber gestolpert, über die Frage, hat Jona wirklich Buße getan? Wir kennen Kapitel 4, richtig? Wir wissen, wie Jona in Kapitel 4 reagiert, dass er wieder zornig wird auf Gott. Wir wissen, dass er wieder zurück in seine alte Sünde fällt. Und weil wir das wissen, stellen wir uns manchmal die Frage, hat Jona wirklich aufrichtig Buße getan? War es nicht nur irgendwie so eine Fake-Buße? Ist er überhaupt gerettet, Jona? Nun, lass uns in den Text sehen, was der Text sagt. Jona, Kapitel 3, Vers 3. Jona ist herausgewürgt. Er hat sich vermutlich gerade abgewaschen, hat ein Bad genommen im Meer. Er geht hinaus auf den Strand und irgendwann redet Gott wieder zu ihm. Und dann, Vers 3, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Nun, das ist nicht nur ein schneller, einmaliger Gehorsam, sondern, wisst ihr, dieser Gehorsam, dieser einfache Satz, er ging nach Ninive, ist ein harter Gehorsam. Ein 4 Wochen andauernder Gehorsam. Nun, der Fisch, der hatte Jona, ihr seht es hier auf der Karte, der Fisch, der hatte Jona ganz sicher nicht im Fluss Tigris vor den Toren von Ninive ausgespuckt und rausgewürgt und gesagt, okay, Jona, geh mal hier rein. Sondern der Fisch, der hat ihn sehr wahrscheinlich irgendwo an der Westküste Israels herausgewürgt. Und es ist gut möglich, irgendwo in der Nähe von Jaffa. Und zwar genau dort, wo sein Ungehorsam begonnen hatte. Und von dort bis nach Ninive, ja, man geht quasi den Wegen entlang über Karkemisch und so weiter, sind es ungefähr 1300 Kilometer zu Fuß. Nun, wer auf Anhieb nicht weiß, wie weit das ist wie von Berlin, von hier, bis nach Monaco, zu Fuß. Das heißt, über Nürnberg, die ganze A9 hinunter, am Bodensee vorbei, über die Schweiz, in Italien lässt man Mailand auf der Seite liegen, an Genua vorbei und kommt am Mittelmeer an der Grenze zwischen Italien und Frankreich in Monaco an. Also 1300 Kilometer. Nun, Jona, er musste nicht die Alpen überqueren mit 2000 Meter Höhe, die dazwischen liegen, aber sehr wahrscheinlich das Anti-Libanon-Gebirge, das hatte nun schlappe 1650 Meter Höhe. Also all da musste er durch. Und vermutlich, wir erinnern uns, all das ohne einen Cent in der Tasche. Aber irgendwie sorgte Gott für ihn. Und er wurde losgeschickt wie die Jünger, wo Jesus manchmal sagte, in einer Situation sagte, nehmt weder Stab noch Tasche, weder Brot noch Geld, auch kein zweites Hemd mit. Und wahrscheinlich ist Jona so losgezogen. Und er konnte jeden Tag umkehren, aber er tat es nicht. Es waren 4 harte Wochen. Nun, schaut euch nochmal an, Vers 3, da heißt es, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Und jetzt kommt ein kurzer Satz, nach dem Wort des Herrn. Dieser kleine Nebensatz, der macht deutlich, nach dem Wort des Herrn, dass Jona alles so ausgeführt hat, wie der Herr es angeordnet hatte. Diesmal keine Abkürzung, diesmal kein Ungehorsam. Jona hat es genau so gemacht. Und dieser kleine Nebensatz macht es so deutlich. Er tat alles, wie der Herr es, nach dem Wort des Herrn. Ja, Jona ist gerettet. Und ja, Jona hat aufrichtig Buße getan, auch wenn wir im nächsten Kapitel sehen, dass er wieder in dieselbe Sünde fällt. Auf ihn trifft auch zu, was auf uns zutrifft. Wir befinden uns alle in Römer 7. Wir stecken in diesem unerlösten Leib und kämpfen mit Sünde. Nun, wer von euch hat nicht schon mal gesündigt? Vielleicht fällt dir das letzte Mal ein, wo du gesündigt hast. Du hast aufrichtig Buße getan und vielleicht kurze Zeit später bist du wieder in dieselbe Sünde gefallen. Nun, war die Buße deswegen unecht? Nicht zwingend. Sie kann echt gewesen sein und doch wieder gefallen. MacArthur, er sagte einmal über sich selbst, war auch überrascht, er sagt, manchmal gehorche ich aus Liebe, manchmal gehorche ich aus Dankbarkeit. Und das ist, was wir alle tun wollen, richtig? Und dann sagt er, und ehrlich gesagt, manchmal gehorche ich aus Angst, aus Pflicht, weil ich weiß, dass es mein Auftrag ist. Und aus Pflicht zu gehorchen, ist richtig. Manchmal brauchen die Emotionen eine Weile, weil sie hinterher hinken. Auch die Emotionen, mit denen wir Gott willig gehorsam sein wollen, die sind gefallen. James Montgomery Boyce, er betitelt in seinem Kommentar dieses Kapitel mit den Worten »The greatest revival in history«. Die größte Erweckung der Geschichte. Und beim länger darüber nachdenken, habe ich gedacht, ja, er hat wirklich schon recht. Eine derartige Erweckung wie hier in Ninive gab es im ganzen Alten Testament nicht. Und eine derartige Erweckung hat es bis jetzt noch nie gegeben. Und zwar eine solche Erweckung, dass eine ganze Stadt mit vermutlich ungefähr 600.000 Einwohnern an einem Tag, nun vielleicht 3 Tagen, aber ja, an einem Tag gerettet werden. Das ist unfassbar. Das größte Wunder im Buch Jona ist nicht, dass Gott einen Sturm geschickt hat. Das größte Wunder ist nicht, dass der Sturm so heftig war, dass das Schiff beinahe auseinanderbrach, aber doch nicht auseinanderbrach. Das größte Wunder ist nicht, dass Jona vom Fisch verschluckt wurde, auch nicht, dass er 3 Tage und 3 Nächte überlebt hat, auch nicht, dass er lebendig ausgespuckt wurde, sondern das größte Wunder ist, dass Gott eine ganze Stadt an einem Tag rettet. Und zwar Menschen, die so weit entfernt sind. Nun, ist es nicht erstaunlich? Schaut euch mal an, womit beginnt, wenn man so formulieren will, diese größte Erweckung der Geschichte? Wir wären fast versucht zu sagen, mit einem widerwilligen Propheten. Aber nein, er ist nicht mehr widerwillig, sondern er ist geläutert, dieser Prophet. Man könnte sagen, mit einem, die größte Erweckung beginnt mit einem gereinigten Gefäß, mit einem gereinigten Propheten. Nun, nicht von der Magensäure des Fisches ist er gereinigt, sondern er ist gereinigt von der Gnade Gottes. Und dieser widerwillige Prophet, er wird brauchbar, weil er gereinigt wird von seiner Sünde. Nun, Gott gebraucht nicht die Perfekten, sondern er verherrlicht sich durch die Unvollkommenen. Das macht 1. Korinther 1 so deutlich. Und Jona ist wie eine Rebe, die beschnitten wurde, um mehr Frucht zu bringen. Jerry Bridges, er sagt, Heiligung ist notwendig für einen wirkungsvollen Dienst für Gott. Und dann sagt er, Heiligung und Brauchbarkeit sind miteinander verbunden. Wir können Gott unseren Dienst nicht in einem unreinen Gefäß darbringen. Und genau das war bei Jona der Fall. Er kam gereinigt aus dem Fisch heraus, aber gereinigt von der Gnade Gottes. Und so war er brauchbar, ein brauchbares Gefäß. Nun, es ist nicht unfassbar, die größte Erweckung der Geschichte, sie beginnt mit einem gereinigten Gefäß, mit einem Botschafter, in dem selbst die Gnade Gottes am Werk ist. Niemand im Traum hätte jemals gedacht, dass Jona Kapitel 3 in einer Erweckung landet. Nun, Jona selbst nicht, niemand hätte es angenommen. Nun, erstens mit solch einem Propheten und zweitens mit solchen Sündern, wie die Assyrer es waren. Wir schauen uns das nachher noch genauer an, wie sie waren. Aber nun lasst uns sehen, wir haben gesehen, die Botschaft, die ist wirksam in dem Propheten. Nun sehen wir uns an, die Botschaft, die Gnade Gottes, sie ist wirksam in der Botschaft. Was soll Jona verkündigen? Vers 2. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Nun, habt ihr diesen letzten Nebensatz gesehen? Welche Botschaft soll er verkündigen? Jona, die Botschaft, die ich dir sagen werde. Nun, man könnte fast spüren in diesem Text, dass Gott ahnt, Jona würde am liebsten eine andere Botschaft verkündigen. Und Gott sagt, nein, ich gestatte es dir nicht. In anderen Worten, Jona, du bist nur der Überbringer. Du darfst die Botschaft nicht verändern. Und dieser kleine Nebensatz, die Botschaft, die ich dir sagen werde, dieser kleine Nebensatz, der ist so gewaltig. Weil an der Botschaft zu manipulieren oder nicht zu manipulieren, würde große Auswirkungen haben auf die, die die Botschaft hören. Jonas Aufgabe war nur, die Botschaft zu überbringen. Er sollte die Botschaft nicht bewerten, ob sie ihm passt oder nicht. Er sollte die Botschaft nicht verschlimmbessern, irgendwie so im Versuch, sie besser zu machen, sie zu verschlechtern. Er sollte sie nur überbringen. Nun, wie lautet die Botschaft? Schaut in Vers 4. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das ist alles. Also, soweit ich es beurteilen konnte, war das die kürzeste Predigt, die jemals gehalten wurde. Im Hebräischen ist es eine Predigt, die aus 5 ganzen Worten besteht. 5 Worte. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Nun, es ist nicht klar, ob dies alles war, was Jona gesagt hat, oder ob er irgendwie später noch mehr geredet hat, aber in gewisser Weise war das die Essenz von dem, was Jona sagte. Und der Text weist darauf hin, dass Gottes Botschaft wirklich kurz war. Und dass Jona immer wieder genau das wiederholte, was er hier sagt. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Ist das nicht erstaunlich? Also ein Satz. Gott nennt noch nicht einmal den Grund, warum er Ninive zerstören würde. Aber offensichtlich wissen alle von Ninive, warum. Gott macht kein Ratespiel mit ihnen, so nach dem Motto, wie wir es heute Morgen beim Gebet drüben hatten, so kalt, kalt, wärmer, wärmer. Nun mal sehen, ob du die richtige Antwort erahnst, die ich vor Augen habe. Nein, die Niniviten, sie wissen auf Anhieb, okay, wenn Gott Gericht ankündigt, ich weiß, warum Gott mich richtet. Nun ist auch sehr spannend, dass Gott nicht sagt, wie er die Stadt zerstören wird. Er sagt nicht, da kommt ein Kriegsvolk. Das war in der Regel das Übliche, ja, dass eine andere Armee die Stadt in Schutt und Asche legte. Er sagt nicht, ich lasse Feuer vom Himmel regnen. So erstaunlich ist, Gott gibt nicht einmal eine Aufforderung zur Buße. Er sagt nicht, tut Buße, sondern er sagt nur 40 Tage und Ninive geht unter. Aber offensichtlich haben die Menschen von Ninive die Botschaft richtig verstanden, weil sie wussten, was sie zu tun hatten, dass sie umkehren müssen. Das Wort zerstören, 40 Tage und Ninive wird zerstört, das bedeutet wortwörtlich umdrehen. Und dieses Wort wird ein paar Mal verwendet. Das wird bei Gideon verwendet. Könnt ihr euch erinnern, als Gideon gegen die Midianiter in Krieg ziehen sollte, die quasi in der ganzen Ebene waren, wie der Sand am Meer, heißt es. Und dann sagt Gott zu ihm, gehe hinab ins Lager mit deinem Diener. Und er geht hinab und hört einen Traum von einem Midianiter, der dem anderen Midianiter einen Traum erzählt. Und dort heißt es, der eine sagt zum anderen, ich träumte, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter und kehrte es um. Also quasi drehte alles auf den Kopf. Dasselbe Wort, noch 40 Tage und Ninive geht unter oder wird umgedreht, wird bei Sodom und Gomorra dreimal verwendet. Ja, 1. Mose 19, 21, 25, 29. Das heißt, und er, der Herr, kehrte diese Städte um und die ganze Ebene und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Nun, insgeheim wünschte sich Jona genau das. Er kannte das Wort, umkehren. Und er wünschte sich, dass Gott Ninive genauso umkehrt, genauso zerstört wie Sodom und Gomorra. Und aus diesem Grund, nun, das werden wir später in Kapitel 4 sehen, Kapitel 4, Vers 5, aus diesem Grund geht Jona hinaus aus der Stadt und er baut sich am östlichen Seite von Ninive eine Hütte und dann heißt es, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Also er wollte zusehen, aus den besten Sitzplätzen heraus das Spektakel beobachten, wie Sodom und Gomorra sich in Ninive wiederholt. Aber der Herr macht den Strich durch die Rechnung. Er hat das Eintrittsgeld nicht bezahlt, nein. Er wartete draußen vor der Stadt, damit Feuer vom Himmel fällt. Aber es fiel keines. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Nun, das ist eine Botschaft des Gerichts und der Gnade zusammen. Nun, wir würden sagen, ja, wir sehen darin das Gericht. Gott macht deutlich, dass er Sünde richtet. Gott macht deutlich, dass er Sünde richtet. Und das ist ein großer Trost. Ja, Gott kehrt die Ungerechtigkeit nicht einfach unter den Teppich und alles ist gut, sondern er ahndet jede Sünde, jede Ungerechtigkeit. Aber vielleicht sagst du, okay, warte mal, aber ich sehe hier in diesen fünf Worten, noch 40 Tage und Ninive geht unter, ich sehe darin nicht wirklich Gnade. Nun doch, da ist Gnade und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, Gott macht sich die Mühe und schickt einen Propheten nach Ninive, um ihnen das zu verkündigen. Bei Sodom und Gomorra hat Gott niemanden hingeschickt, sondern Gott hat nur Lot gewarnt und ihn herausgeführt. Es gab keine Warnung. Aber der größte Grund ist, zu sich bewusst zu sein, okay, es ist Gnade hier in diesen fünf Worten ist, Gott sagt, noch 40 Tage. Aber was bedeutet das? In 40 Tagen werde ich das tun. Das heißt, Gott gibt Ninive 40 Tage Zeit, um die Ernsthaftigkeit ihrer Sünde zu erkennen und Buße zu tun. Und die Leute von Ninive haben es vollkommen richtig verstanden. In Vers 9, wir haben den Vers vorhin gelesen, da sagen sie, lasst uns Buße tun. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Sie wissen, okay, wenn wir Buße tun, vielleicht ist Gott gnädig. Nun, eine Botschaft, die wirksam zur Rettung ist, ist eine Botschaft, die nicht verändert werden darf. Eine Botschaft, die wirksam Errettung bringen soll. Sie beinhaltet beides. Sie beinhaltet Gericht und sie beinhaltet Gnade. Nun, wir wissen, Jona hätte am liebsten den ersten Teil, nur den ersten Teil verkündigt. Am liebsten nur Gericht, keine Gnade. Und ich würde mich freuen, wenn ihr gerichtet werdet. Nun, ich denke, wir in unserer Zeit stehen in der Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd herunterzufallen. Sind viele christliche Botschafter oder Prediger unserer Zeit in unseren Tagen, die dazu neigen, das Gericht wegzulassen. Und sie wollen nur Gnade verkündigen. Aber Frage, wofür braucht jemand Gnade, wenn es kein Gericht gibt? Nun, dann brauche ich keine Gnade. Das heißt, wir sehen, dass eine Botschaft, die rettet, sie darf nicht verändert werden. Sie muss beides beinhalten. Und wir haben hier miserable Bedingungen. Nun, hier kommt Jona, man könnte sagen, mit einer Verkündigung vom das Wort vom Kreuz, dass Torheit ist, denen, die verloren gehen. Und sicherlich Torheit auch den Leuten aus Ninive. Wir haben hier miserable Bedingungen, einen erbärmlich aussehenden Propheten. Er wurde vor 30 Tagen ausgekotzt und nun 30 Tage gewandert. Wir wissen nicht, ob er Wechselkleidung in seinem Gepäck, das er nicht mehr hatte, dabei hatte. Er hatte zerfledderte Kleidung, entweder von der Magensäure oder von der langen Reise. Ein erbärmlicher Ausländer, der vermutlich sogar mit einem schlechten Akzent Aramäisch gesprochen hat. Also das, was man in Ninive so spricht. Nun, alles schlechte Konditionen, um wirklich das Gehör der Stadt zu kriegen. Alles so unspektakulär. Außerdem war der Gott, den er ihnen verkündigen sollte, in ihren Augen ein minderwertiger Gott, ein verachteter Gott. Aber denen, die gerettet werden, ist die Botschaft die Kraft Gottes. Ist es nicht erstaunlich? Eine Botschaft der Torheit, wo man eigentlich denken sollte, die schlimmsten Voraussetzungen, niemand wird zum Glauben kommen, beinhaltet die Kraft Gottes. Und das macht deutlich, was der Schreiber vom Hebräerbriefes in Hebräer 4, Vers 12 sagt. Denn das Wort Gottes, es ist lebendig, auch wenn es Buchstabe ist, und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt, bis es sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein scheidet. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es tut genau das, wozu es von Gott ausgesandt wurde. Und das Wort Gottes, es kommt an einen Ort, den kein Mensch betreten kann. Kein Mensch kann dort hinein, wo Gottes Wort hineinkommt. Nun, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben keine Befugnis, die Botschaft zu verändern, die Botschaft zu verbessern. Und es betrifft uns alle. Nun, die Prediger insbesondere, wenn wir hier stehen, dann dürfen wir nichts anderes predigen als allein das Wort Gottes. Und deswegen sagt Paulus in Galater 1, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium verkündigen würden, der sei verflucht, der Anathema, der Bann ist auf ihm. Aber nicht nur uns Prediger, sondern jeder, der ein Botschafter Gottes ist. Wenn du Kinder unterweist, nun Sonntagsschule machst, Jungschar oder Juloi, dann ist es derselbe Appell an dich. Die Botschaft Gottes, sie darf nicht verändert werden. Wenn du nachher beim Stehkaffee oder wann auch immer, wenn du mit Geschwistern redest und sie Rat brauchen, wenn du Geschwistern Rat gibst, dann darf es nur Rat sein, der im Einklang ist mit der Schrift. Du kannst nicht schlechten Rat geben, menschlichen Rat geben, sondern es muss dem Evangelium entsprechen. Wenn du mit deinen ungläubigen Klassenkameraden redest, mit Arbeitskollegen, nun, dann darf das Wort vom Kreuz, was eine Torheit ist, sagt Paulus, es darf nicht verändert werden, sondern es muss gleich bleiben. Und Gott sagt hier zu Jona, Vers 2, verkündige die Botschaft, die ich dir sagen werde. Nun halten wir zusammen, halten wir fest, die größte Erweckung der Geschichte beginnt mit einem Botschafter, der göttlichen Botschaft treu bleibt. Er verwässert sie nicht. Er macht keine Kompromisse, sondern er verkündet genau, was Gott gesagt hat. Und nur auf diese Weise, wenn Gottes Wort unverändert bleibt, ist es wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert, wie Jeremia 23 es sagt. Paulus warnt Timotheus ausdrücklich, verkündige das Wort, die gesunde Lehre. Und dann sagt er in 2. Timotheus 4, es wird eine Zeit kommen, und dann spricht Paulus nicht über die Gottlosen, er spricht nicht über die draußen sind, die Atheisten, die sowieso nicht nach Gott fragen, sondern er spricht über Menschen in Gemeinden. Und er sagt, sie werden sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gern hören wollen. Es ist nicht so, dass diese falsche Botschaft irgendwie so eine giftgrüne Farbe hat, sodass du schon vom Ansehen weißt, okay, das ist ungesund, sollte ich nicht zu mir nehmen. Nein, im Gegenteil, sie ist schmeichelnd, aber sie rettet nicht. Und das ist eine ernste Angelegenheit. Sonntag für Sonntag sitzen zahllose Menschen in Gemeinden, die einen christlichen Anstrich haben und sie hören ein falsches Evangelium. Und mit diesem falschen Evangelium fahren sie mitten in die Hölle, weil dieses falsche Evangelium sie nicht rettet. Es hat keine Kraft, weil es von Menschen verändert wurde. So gravierend ist es, an der Botschaft zu schrauben und nicht zu schrauben. Wir dürfen nicht an der Botschaft schrauben. Nun lass uns sehen, wie sieht die Gnade Gottes auf dem Missionsfeld aus. Vers 3. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott. 3 Tagesreisen groß. Nun, Ninive ist eine riesige Stadt. Ninive liegt östlich vom Tigris. Man sieht hier den Tigris. Und da ist so ein Nebenarm, der läuft durch Ninive hindurch. Irgendwo da unten ist auch eine Kilometeranzahl. Ist nicht so groß, also ist ungefähr 2 Kilometer breit. Also nur die Stadt, die Innenstadt, die mit den Stadtmauern umgeben ist. Und ungefähr 4-5 Kilometer lang. Also der Umfang liegt ungefähr bei 12 Kilometer. Nicht sehr groß, die Stadtmauer. Aber das ganze Gebiet, werden wir nachher sehen, ist wesentlich größer. Ninive wurde von Nimrod erbaut, 1. Mose Kapitel 10. Es ist eine große, eine einflussreiche Stadt. Der Name Ninive kommt von der assyrischen Göttin Ishtar. Es ist dasselbe Wort auf Assyrisch. Ninive hatte 1500 Türme. Ninive hatte eine innere Stadtmauer und eine äußere Stadtmauer. Die innere Stadtmauer, die war ungefähr 30 Meter hoch. Also 30 Meter, ja, wir sind hier bei knapp 6 Meter. Und die Stadtmauer, die war so breit, dass 3 Streitwagen nebeneinander auf der Stadtmauer umherfahren konnten. Nineveh war wirklich eine riesige Stadt. Nicht nur das Innere der Stadtmauer, sondern das ganze Gebiet. Es wird viermal wird Nineveh als eine große Stadt bezeichnet. Kapitel 1, Vers 1 wird gesagt, mache dich auf, geh nach Nineveh in die große Stadt. Kapitel 3, Vers 2, geh nach Nineveh in die große Stadt. Kapitel 3, Vers 3, den haben wir gerade gelesen, eine sehr große Stadt, 3 Tagesreisen groß. Und dann später in Kapitel 4, noch einmal, der letzte Vers, sollte ich nicht Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh? Nun, Kapitel 3, Vers 3 gibt uns das Ausmaß, wie groß Nineveh ist, 3 Tagesreisen groß. Nun hat dies zu sehr viel Diskussion geführt. Warum? Wenn man sich diese 2x4 Kilometer ungefähr ansieht, dann sagt man, okay, dafür braucht man nicht wirklich 3 Tagesreisen. So groß ist die Stadt jetzt nicht wirklich. Aber dieser Begriff, die Formulierung, der lässt viel Spielraum zu. Es kann sich auf eine geradlinige Strecke beziehen. Und eine Tagesreise, was man früher in der Regel als eine Tagesreise bezeichnete, war ungefähr so 40 Kilometer, die man pro Tag zurücklegt. Das heißt, 3 Tagesreisen, da würde man ungefähr von 120 Kilometer ausgehen, eine geradlinige Strecke durchlaufen. Aber es kann sich auch, dieser Begriff 3 Tagesreisen, kann sich auf eine Rundreise beziehen. Das heißt, es braucht quasi 3 Tage, um das Gebiet zu bereisen. Und es kann sich manchmal auch auf eine Zeit beziehen, die man braucht, für eine Aufgabe zu erledigen. Das heißt, offensichtlich würde Jona 3 Tage benötigen, nicht nur in einem Stadttor, sondern offensichtlich in mehreren, nicht nur an einem Platz, sondern auf mehreren Plätzen, die Botschaft unters Volk zu bringen. Es gibt einen griechischen Arzt und Geschichtsschreiber, Ktesias von Knidos, wahrscheinlich niemand von euch gehört, ich auch nicht bis jetzt. Der hat im 4. und 5. Jahrhundert gelebt. Er hat eine 23-bändige Geschichte Persiens geschrieben. Nun, ich war in der Versuchung, reinzuschauen, es zu lesen, aber hab's nicht geschafft. war einfach zu viel. Aber in den ersten 3 Bänden beschreibt er Assyrien bis zum Untergang von Nineveh. Und in dieser Beschreibung gibt er den Umfang von Nineveh, stellt er dar. Und es sind ungefähr 88 Kilometer, die er beschreibt. Also nicht nur hier diese paar Kilometer Stadtmauer, sondern das ganze Gebiet. Das heißt, ein Durchmesser von rund ungefähr 28 Kilometer. Später, im nächsten Kapitel, Kapitel 4, 12, da gibt uns Gott einen anderen Anhaltspunkt, wie groß ist diese Stadt Nineveh eigentlich nun wirklich. Und er sagt, Vers 12, sollte ich nicht Mitleid haben mit der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind. Nun, aber das hört da nicht auf. Nämlich 120.000 Menschen, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken Hand unterscheiden können. Das heißt, sie wissen nicht, was ist rechts, sie wissen nicht, was ist links. Nun, das naheliegendste Verständnis ist, dass es Kinder beschreibt, ungefähr bis zum Alter von 7 Jahren, die noch nicht genau wissen, was ist der Unterschied zwischen rechts und was ist der Unterschied zwischen links. Nun, manche sagen, ja, diese Aussage, die ist auch sehr umkämpft. Sie sagen, bei so einer kleinen Stadt, wenn man nur die Stadtmauer ansieht, kann man nicht sagen, dass Nineveh so groß war. Sie sagen, dass das nicht unterscheiden zu können zwischen rechts und links ist ein Zeichen von geistlicher Unmündigkeit. Also ganz Nineveh sei nicht in der Lage, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Nun, ich denke, das ist nicht ganz zutreffend, weil als Gott das Evangelium bringt, konnten sie sehr wohl unterscheiden und sagen, wir wissen, was richtig und falsch ist. Ja, ich denke, alles deutet, würde darauf hinweisen, dass sich tatsächlich auf 120.000 Kinder unter etwa 7 Jahren bezieht. 7 Jahre waren auch bei den Persiern so eine markante Altersgrenze. Nun, wenn wir hochrechnen, es gibt einen Quotienten ungefähr, also man hat in der Antike festgestellt, dass ungefähr 1/5 der ganzen Bevölkerung unter 7 Jahren liegt. Und gibt keinen Grund zu der Annahme, dass es hier nicht der Fall ist. Würde man hochrechnen, dann kommt man auf eine Bevölkerung Gesamtbevölkerung von Ninive von ungefähr 600.000 Menschen. 600.000, eine riesige Großstadt. Und wir können verstehen, dass Gott sagt, es ist, viermal sagt er, das ist eine große Stadt vor dem Herrn. Zum Vergleich, Samaria war damals wesentlich größer wie Jerusalem, hatte 30.000 Einwohner, also recht klein im Vergleich zu Ninive. Nun, Ninive war eine grausame, gottlose und stolze Stadt. Keine Parallelen zu Ähnlichkeiten, ich wollte es nur gesagt haben. Ninive war eine königliche Stadt, auch wenn erst später dort der König wirklich, erst mit Sanherib war dann der König meistens dort auch, hatte Ninive einen beständigen König. Ninive hatte eine königliche Bibliothek, man sagt ungefähr von 10.000 Werken, was einzigartig war in der damaligen Zeit. Sie hatten in diesen Bibliotheken, hat man heute gefunden, Varianten vom Schöpfungsbericht. Sie hatten Varianten von der Sintflut. Nun, nicht die biblischen Berichte, aber ähnliche Berichte. Ninive hatte prunkvoll angelegte Parks. Ninive hatte sogar Zoos. Das heißt, man konnte Tiere, fremde Tiere, spektakuläre Tiere dort sehen und besuchen. Es war eine unglaublich zivilisierte, fortschrittliche Stadt. Wenn die Israeliten von Ninive hörten, nun, dann war das der Weltuntergang. Sie hörten Sin City. Nun, sie hörten, ich glaube, man könnte es am besten vergleichen mit IS. Also, das ist die Hochburg, was es immer noch ist, tatsächlich. Die Hochburg, wo Grausamkeit und Brutalität und Bestialität und Menschenverachtung und Erniedrigung herrscht. Nun, da sind ein paar Bilder. Ninive hat alles getan, um dieses Klischee von wir sind brutal aufrechtzuerhalten. Sie haben es auf Bildern und Reliefs dargestellt. Man sieht hier, eine Foltermethode war, dass sie Menschen gepfählert haben. Also bei lebendigem Leib und offensichtlich auch Frauen, nicht nur Männer. Das heißt einfach aufgespießt. Das bekannteste ist von Sanherib, wie er die Stadt Lachisch in Judäa belagert und einnimmt. Und seine Trophäe soll Jerusalem sein, aber Gott gestattet es nicht. Hier sieht man, wie sie die Kehlen, Sanherib sagt, wir schnitten die Kehlen wie Lämmer durch. Brutal niedergemetzelt. Sie haben den Prinzen von ihren Feinden einen Ring entweder in die Nase oder in die Lippe gemacht und sie so an der Leine herumgeführt. Nun von den Juhläuern, ihr könnt euch erinnern, das haben wir im Pergamonmuseum gesehen. Genau das haben sie gemacht. Ich habe im Wochenblatt ein kleines Video. Ja, es geht, glaube ich, eine halbe Stunde, euch den Link reingeführt. Und zwar ist es ein Video, wo ein Archäologe aufzeigt, welche Ausgrabungen gerade in Ninive zugange sind. Ich möchte euch nur ermutigen, es anzugucken. Es ist leider auf Englisch, aber wenn ihr Zeit findet, ein tolles Video, das die Glaubwürdigkeit der Schrift bestätigt und wirklich in Stein meißelt und aufzeigt, dass das, was jetzt gerade nun fast 3000 Jahre später gefunden wird, deckungsgleich ist mit dem, was die Bibel beschreibt. Und so sehr wie dieser Fund von Ninive in der heutigen Stadt Mosul die Glaubwürdigkeit der Schrift bestätigt, es ist selten in der Archäologie, aber immer, ich meine, alles bestätigt die Schrift. Nun, ihr wisst, immer eine Warnung auf YouTube, da gibt es Kraut und Rüben, da ist so viel Müll und Ehrlehre zu finden, aber auch gute Ressourcen und man braucht Unterscheidungsvermögen, dasselbe wie die Beröer hatten, um nicht vielen Leuten dort auf den Holzleim zu gehen. Aber dieses Video zeigt wirklich, also es bestätigt die Glaubwürdigkeit der Schrift und hämmert sie ein. Die Leute von Ninive, die haben auf ihrem Wandrelief sich selbst dargestellt. Schalmaneser zeigt sich selbst auf einem Wandrelief mit Menschen um sich herum, denen alle Gliedmaßen abgehackt wurden. Sie haben Kinder, Jungen und Mädchen verbrannt. Sie haben Menschen gehäutet. Nun, das waren wirklich Terroristen der damaligen Zeit. Es waren, man könnte sagen, Kannibalen. Und das Schlimme ist, sie waren sogar stolz darauf. Sie dekorierten damit ihren Thronsaal mit all diesen Abscheulichkeiten und Grausamkeiten. Nun, wir können Jona ein wenig verstehen, dass er ihnen keine Gnade wünscht. Aber wisst ihr, für Gott waren diese Barbaren ein Missionsfeld. Und das ist unglaublich. Für Gott sind diese Barbaren Menschen, die Gnade brauchen. Ein Missionsfeld. Gottes Missionsfeld ist die Welt der Sünder. Und Jesus sagt zu Recht, dass nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Gerechten zu retten, sondern er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott liebt nicht den Tod des Gottlosen, sondern der ganze Himmel freut sich, wenn der Sünder umkehrt und Buße tut. Und hier sehen wir die Gnade Gottes auf dem Missionsfeld. Auch sie waren Menschen, die im Ebenbild Gottes geschaffen waren. Auch sie brauchten Gnade, dieselbe Gnade, die Jona gebraucht hat. Und es war nicht Jona, der darüber entscheidet, wer Gnade bekommt und wer Gnade nicht bekommt. Nun können wir verstehen, dass Gott ausgerechnet diesen Barbaren gnädig ist? Das ist unfassbar. Was bringt das zum Ausdruck? Es macht deutlich, wie groß die Gnade Gottes ist. Es macht deutlich, dass niemand so gottlos, so sündig ist, dass er nicht gerettet werden kann. Es macht deutlich, dass es niemanden gibt, der so weit entfernt ist, dass die Gnade ihn nicht erreichen kann. Hat dir Satan manchmal Gedanken eingeredet, du bist abgeschrieben, für dich gibt es keine Rettung mehr, du hast alles verspielt, du warst so oft ungehorsam, du bist ein Gefäß der Unehre? Nein, lass dir solche Lügen nicht einreden. Wenn Gott diese Menschen rettet, dann gibt es Hoffnung für dich und für mich. Dann gibt es Hoffnung für unsere Gesellschaft. Dann gibt es Hoffnung für Berlin. Dann gibt es Hoffnung für unser gottentferntes Europa. Und dieses Kapitel, es macht so deutlich, dass Menschen, die am weitesten vom Herrn entfernt sind, auch sie müssen die Gnade Gottes hören. Auch sie müssen beides hören. Sie müssen Gericht hören und sie müssen Gnade hören. Nun, manchmal meinen wir, wir müssen ans Ende der Welt reisen, um uns an Mission zu beteiligen. Denkst du manchmal auch so? Wo ist Mission? Oh, wir denken immer an Afrika und an die Philippinen. Aber du musst nicht nach Afrika gehen, auch nicht nach Südamerika, auch nicht auf die Philippinen. Nur nebenbei erwähnt, die Missionsländer, in die wir Missionare aus Deutschland exportieren, die haben meist einen höheren prozentualen Anteil von Christen wie Deutschland selbst. Soll ich es nochmal wiederholen? Die Missionsländer, in die wir in der Regel von Deutschland Missionare exportieren, haben in der Regel einen prozentual höheren Anteil von Christen wie wir selbst. Nun, Europa und Deutschland ist so entchristlicht, dass wir tatsächlich wieder Missionsland geworden sind. 2018 hatte sogar der Deutschlandfunk eine Radiosendung darüber ausgestrahlt, wo sie darüber, es war ein Weltmissionstag, und im Deutschlandfunk berichtete jemand darüber, dass Missionare aus Asien und Afrika nach Europa kommen, um hier zu missionieren. Unfassbar. Wir sind zu einem Missionsland geworden. Und aus diesem Grund wollen wir Gemeindegründung in Deutschland fördern. Was braucht Deutschland mehr als Missionsland? Gemeinden. Es braucht Gemeinden, die wie ein Leuchtturm Gottes Wort hochhalten, Gottes Wort predigen. Unser Missionsfeld, es beginnt vor unserer Haustür. Nun, in manchen Fällen sogar noch innerhalb der Haustür, quasi im Haus selbst. Auch dein durchgeknallter Lehrer, der sich heute als Mann und morgen als Frau verkleidet, er braucht Gnade. Auch deine Schulkameradin, die verzweifelt nach Identität sucht und meint, in einem neuen Körper sie gefunden zu haben, sie braucht Gnade. Wir müssen die Brille wechseln, mit der wir Menschen sehen. Gott sieht diese Menschen als Missionsfeld. Gott sieht diese Menschen als Menschen, die Gnade brauchen, als Gnadenbedürftige. Und wir dürfen sie nicht abschreiben. Die, die uns ärgern, die, die uns nicht so bekommen, wie wir es wollen, wir müssen die Brille ändern, mit denen wir sie sehen. Und Gott hat so die Menschen von Ninive angesehen. Und das größte Wunder im ganzen Buch ist, dass diese Leute, die wir uns gerade angesehen haben, dass sie wirklich Buße getan haben. Aber da, wo die Gnade am Werk ist, nun, da sehen wir, dass sie einen widerwilligen Botschafter verändert. Da, wo die Gnade am Werk ist, da bringt sie Gnade in die Botschaft hinein. Und die Torheit des Evangeliums wird angenommen. Da, wo die Gnade am Werk ist, ist sie auf dem Missionsweg am Werk. Das ist das größte Wunder überhaupt. Dieses Kapitel, es bringt zum Ausdruck, dass Gott ein Gott aller Nationen ist. Jesaja 49, Vers 6 sagt, Israel sollte ein Licht für die Heiden sein. Das heißt, ein Wegweiser, ein Leuchtturm für die Heiden sein und nicht ein Stolperstein für die Heiden. In Offenbarung 7, Vers 9 bis 10, da sieht Johannes eine große Schar, die niemand zählen konnte. Und er sagt, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Und dann sagt er, sie haben etwas gerufen. Wisst ihr, was sie gerufen haben? Sie haben gerufen, die Rettung kommt von unserem Gott. Das Faszinierende ist, das sind dieselben Worte, die Jona in Kapitel 2 im Bauch des Fisches gebetet hat. Jona 2, Vers 10 sagt Jona, die Rettung kommt von Jahwe. Im Himmel werden wir Menschen aus Ninive begegnen. Kannst du dir vorstellen, Menschen, die diese Grausamkeiten verübt haben, aber sie haben Buße getan. Sie sind umgekehrt von ihren bösen Taten. Das werden wir in der nächsten Predigt sehen, wie sie Buße tun. Die Gnade Gottes war bei ihnen am Werk. Dieses Kapitel ist ein Beispiel, was es bedeutet, wenn der Geist der Gnade und des Gebets, wie Zacharia 12 es ausdrückt, wenn der Geist der Gnade und des Gebets ausgegossen wird. Und zwar nicht nur als Rinnsal, sondern als Niagara-Fall. Es war zweifelsohne die größte Erweckung der Vergangenheit. In Jona 3 zeigt, dass eine ganze Stadt mit 6.000 Einwohnern an einem Tag diese gottlosen Barbaren zum Glauben kommen. So unfassbar. Ist es nicht ein unglaubliches Wunder der Gnade? Aber das ist nur ein Vorgeschmack, was hier in Ninive geschehen ist. Und zwar, es wird ein Tag kommen, an dem nicht nur eine Stadt, sondern eine ganze Nation an einem Tag zum Glauben kommen wird. Und zwar an dem Tag, wenn sie auf den blicken werden, den sie durchbohrt haben. Nach der Trübsal, kurz vor ihrem Untergang. Nun geht man von der heutigen Anzahl aller Juden aus weltweit, dann wäre das ein Wunder der Gnade von etwa 5 Millionen, ein Drittel, werden überleben und werden an einem Tag ein ganzes Volk zu Gott finden. Puh, das ist eine Erweckung. Das ist, was es bedeutet, wenn der Geist der Gnade und des Gebets ausgegossen wird. Und Ninive war nur ein Vorgeschmack dessen, was kommen wird. Nun, so lange wollen wir treu sein. So lange Paulus nennt uns Verwalter der Gnade. Nicht, dass wir entscheiden, wer Gnade bekommt und wer nicht, sondern dass wir sie austeilen. Und Petrus sagt im 2. Petrusbrief, wacht in der Gnade und in der Erkenntnis unseren Herrn Jesus Christus. Wir wollen Botschafter sein. Wir wollen die Botschaft nicht verändern und wir wollen sie aufs Missionsfeld hinausbringen. Aber das Missionsfeld beginnt nicht auf den Philippinen, sondern es beginnt vor unserer Haustür. Es beginnt auf dem Familienfest, wo wir haben gerade die Bestätigung gekommen, dass wir im September dabei sein dürfen, wo wir ein Zeugnis geben dürfen. Das Missionsfeld hat jeder vor seiner Haustür in der persönlichen Evangelisation. Das Missionsfeld ist am Ende der Ferien beim Eventcamp. Das Missionsfeld ist jeden Sonntag in der Sonntagsschule. Ihr könnt euch gerne bewerben und sagen, okay, ich möchte gerne mitarbeiten dort. Was die Sonntagsschule tut, ist, jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag, zu evangelisieren. Das ist Mission, überall. Nun, mit der Errettung ist die Gnade Gottes nicht zum Ende gekommen, sondern Gott will, dass wir in der Gnade wachsen. Und deswegen wünscht Paulus allen Gemeinden immer wieder, fast in jedem Brief beginnt er Gnade und Friede. Die Gnade ist nicht abgeschlossen. Nun, wir haben gesehen, Jona 3 ist ein Feuerwerk der Gnade. Wir wollen über die Gnade staunen. Wir haben die Gnade Gottes am Werk gesehen im Botschafter. Die größte Erweckung in der Geschichte beginnt mit einem Botschafter, der von der Gnade verändert ist. Von einem Botschafter, der durch die Gnade gereinigt wird. Wir haben die Gnade in der Botschaft gesehen. Die Botschaft beinhaltet beides, Gottes Gericht und Gottes Gnade. Sie darf nicht verwässert werden. Die größte Erweckung der Geschichte beginnt mit einem Botschafter, der der göttlichen Botschaft treu bleibt. Jona, er verändert sie nicht mehr. Und wir haben die Gnade auf die Missionsfeld gesehen. Gott sieht Ninive als Missionsfeld, als Menschen, die Gnade brauchen. Und davon wollen wir jetzt gleich singen im nächsten Lied. Wir wollen von dieser Gnade singen. Lass uns aufstehen und wir wollen beten und dann in den Lobpreis einstimmen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses großartige Kapitel, das wie ein Feuerwerk der Gnade ist von Jona 3. Herr, wir sehen deine Gnade, die am Werk ist, in dem Botschafter, in der Botschaft und auf dem Missionsfeld. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir angespornt werden, in dieser Gnade zu bleiben, dass wir gute Verwalter sind, nicht indem wir bestimmen, wer Gnade bekommt und wer nicht, sondern indem wir die Gnade weitergeben. Herr, wir bitten dich, dass wir selbst deine große Gnade sehen und sie erfahren. Rette du Menschen, auch hier unter uns, die noch nicht gerettet sind, damit sie eine Trophäe deiner Gnade werden. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.